Auszeit, der Bamberg Baskets Podcast. Let's go!
Auf Wunsch von Carsten Tadder, Folge 2 des Bamberg Baskets Podcast, die Auszeit. Heute wieder mit David Swisser.
Guten Morgen.
Und ja, mit Carsten Tadder.
Schönen guten Morgen.
Und mit dem in der ersten Folge angekündigten Schweinchen. Und den ersten Zwickel hauen wir gleich mal rein. David.
Sven.
Dein Thema. Fang an.
Mein Thema, ja. Also wir hatten, Carsten und ich hatten am Wochenende zwar schon mal kurz miteinander geschrieben, aber ich wollte das natürlich gerne in die Runde nochmal mitnehmen. Jetzt haben wir die ersten zwei Pflichtspiele hinter uns. Du hast damals gesagt, ja, als der Bus weggefahren ist, war jetzt noch nichts. Hast du keinen, wie soll ich das sagen, Vermissungsgefühle gehabt oder gedacht, boah, da würde ich jetzt aber gerne auch mitsitzen und ganz, ganz lange nach Hamburg fahren. Jetzt sind die Spiele gespielt. Wie geht's dir?
Mir geht's sehr gut. Ich bin total happy, dass wir die zwei Spiele gewonnen haben. Aber ich muss dich sagen oder leider enttäuschen, es hat immer noch nicht gekitzelt. Weil alleine schon, dass die Jungs von Hamburg direkt nach Braunschweig gefahren sind, wo ich jetzt wieder dann eine Woche unterwegs gewesen wäre, muss ich ehrlich gesagt sagen, vermisse ich nicht. Aber ich guck's mir natürlich trotzdem gerne an und freue mich über jeden Sieg, den die Jungs einfahren.
Wenn wir dann schon direkt dabei sind, deine Einschätzung zu den beiden Spielen. Oder fangen wir mit Hamburg an. Wäre doch schon ein anderes Spiel.
Ja, ich meine, Hamburg natürlich das erste Spiel. Die Jungs waren glücklich, dass es jetzt endlich losging. Die Vorbereitung ist damit dann offiziell beendet worden. Und ja, haben sie gut gemacht, haben gut gestartet, haben sich gute, viele freie Würfe rausgespielt. War klar, dass Hamburg irgendwie im Moment dann auch mal wieder zurückkommen wird. Aber mir hat einfach extrem gut gefallen, dass die Jungs trotzdem cool geblieben sind, weiter ihren Stiefel gespielt haben. Und dann ja in der entscheidenden Phase die wichtigen Stops bekommen haben, die trotzdem die Würfe getroffen haben. Man hat dann auch gesehen, dass Kobe dann in der einen Phase ein bisschen übernommen hat. Aber insgesamt, dass einfach die Mannschaft da cool geblieben ist und ja dann am Ende doch, ja ich würde schon fast sagen, ein bisschen abgezockt dann das Spiel gewonnen hat.
Dann erweitern wir die Runde, Sven. Du hast jetzt auch schon, glaube ich, ein, zwei Basketballspiele in deinem Leben gesehen. Auch schon die ein oder andere Saison von Anfang an mitgemacht und auch erste Saisonspiele gesehen. Wie ist dein Eindruck?
Ich finde, es ist richtig cool zu sehen, dass schon so viel gut funktioniert zu diesem ja, extrem frühen Zeitpunkt. Und was mir auch gefallen hat, was Carsten auch gesagt hat, Patrick Heckmann hat es ja dann nach dem Spiel auch nochmal gesagt, diesen Moment ganz einfach, ja, als Hamburg wieder rankam, sogar in Führung gegangen ist, dann einfach eiskalt da zurückzuschlagen, das war schon richtig stark. Also das hat mir wirklich auch imponiert, fand ich cool.
Ja, also nicht, dass jemand gefragt hat, aber also ich sehe das sehr ähnlich. Wir hatten schon so ein bisschen hier Spaß im Büro. Ich hatte in der letzten Folge ja noch sehr die Freiwurfquote gelobt. Habe ich dann direkt Ärger bekommen, nachdem die Jungs da die einige liegen gelassen haben in Hamburg. Also auch trotz dessen hat es ja gut funktioniert, muss ich sagen. Ich fand das Tempo war auch gut zwischendurch. Du hast gesagt, Kobe Williams hat übernommen. Ich finde Ende drittes, Anfang viertes wird dann ein bisschen zu viel übernommen. Da war es dann zu sehr Hero Ball wieder. Das ist, glaube ich, etwas, womit wir letztes Jahr auch so ein bisschen zu tun hatten. Aber das, wie du schon gesagt hast, wie Patrick gesagt hat, wie wir jetzt alle gesagt haben, haben wir uns dann sehr gut gefangen. Und ich finde, also das hat mich dann sehr beruhigt, dass wir solche Spiele eben dann nicht nochmal aus der Hand geben, wie das in der Vergangenheit vermutlich gewesen wäre oder vielleicht gewesen wäre oder eher gewesen wäre. Und wenn wir jetzt direkt mal weiterschauen, ein Spiel weiter.
Können wir nochmal kurz da bleiben?
Gerne, gerne.
Ich sage nur Petkovic, Kepeler. Also zwei wahrscheinlich, die Hamburger auch nicht in der Art und Weise, wie sie da performt haben, auf dem Zettel hatten. Auch das hat mir sehr gut gefallen.
Ja, da steige ich dann gleich mal ein. Ich fand einfach von Daniel das überragend. EJ zwei oder drei schnelle Fouls gehabt, war in dem Fall dann in der ersten Halbzeit eigentlich überhaupt nicht anwesend auf dem Feld. Und dann ist Daniel da reingekommen und hat einfach das gemacht, was die Mannschaft dann braucht. Rebounds geholt, die Dinger am Ring gefinisht, der Defensive stabil gestanden. Und das sieht man dann auch, dass jeder so ein bisschen seine Rolle kennt, weiß, wo er hingehört und jeder für den anderen auch in die Presse springt, wenn es dann soweit sein muss.
Wenn wir jetzt rübergehen nach Braunschweig, würde ich gern Austin Crawley gleich mal mitnehmen, der für mich so in der Vorbereitung so ein bisschen ein Wackler war.
Ja.
Ja, hat sich stetig entwickelt, aber
weil das wollte ich gerade sagen,
dass der so startet.
Sieht man am meisten die Lernkurve von Spiel zu Spiel. Also am Anfang war er noch recht zurückhaltend, ja, und das legte er immer mehr ab. Ja, und dann, also wie der da stopft gegen Hamburg, das war sehr stark. Gegen Braunschweig hat er auch ein starkes Dunking gehabt. aber eben, ich glaube, er ist eher das, was du auf der 2 in der BBL haben willst. Er ist nämlich, also ist mein Gefühl, ja, Carsten, gerne korrigieren. Er ist eigentlich, er braucht den Ball nicht viel, er fordert nicht viel Ballbesitz ein, aber er ist halt da, wenn es gebraucht wird. Ja, so, und der, so, der macht einfach seinen Job. Und das ist sehr erfrischend.
Ja, genau. Das, im Endeffekt ist Austin gerade so ein Spieler, über den wird wenig geredet. Es wird immer über DeMarcus, Demonia, Ibi, Kobe geredet. Und Austin ist einfach da und liefert eigentlich ganz stabile Leistungen ab, sowohl auch in der Defensive als auch in der Offensive. Er trifft seine Würfe stabil. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass du so einen Spieler hast, der nicht unbedingt im Rampenlicht stehen muss, aber trotzdem einfach performt.
Ja, können wir ja gleich weitermachen.
Für mich auch ein guter Rebounder, muss ich mal sagen. Also ja. Ich meine, das ist ja auch so eine Sache, die hat rausgestochen, wenn du dir sein bei Pro Bowlers oder wo auch immer man sich das eben dann anguckt, sein Profil, seine Statistik. Ja, ich bin gerne ein Mann der Zahlen. Auch in Rumänien ja schon 5 Rebounds im Schnitt geholt. Auf der 2 finde ich das schon. Na, ich Gott sei Dank nicht. Da fehlen mir dann doch ein paar Zentimeter. Ich finde, das hat er in den beiden Spielen auch wieder gut gemacht. Also der holt jetzt, der wird uns wahrscheinlich keine 6-7 Rebounds im Schnitt holen, das muss er aber nicht. Aber er ist halt punktuell, funktioniert das ganz gut. Und ich glaube, Tonno hatte das entweder im Rahmen des Fan-Talks oder auch mal in einem Interview gesagt, das fordert er auch ganz klar ein. Ja? Also dass einfach alle rebounden und zwar die Guards eben auch.
Ich denke, es ist auch wichtig. Das hat uns letztes Jahr ein bisschen auch das Genick gebrochen, dass wir eben dieses Guard-Rebounding nicht effektiv genug hatten. Und ich glaube auch, dass wir das dieses Jahr brauchen. Und auch selbst von Ibi muss noch ein bisschen mehr kommen, was das Rebounding angeht. Aber wenn wir dann mit Austin jemanden haben, der da zusätzlich zum Rebound geht, bringt uns das auf jeden Fall viel Stabilität.
Jemand, der seinen Job einfach nur macht, glaube ich, da haben wir noch 2 andere in der Mannschaft im Moment, mit Richard Barlind und mit Zach Ensminger, die nicht großartig jetzt aufgefallen sind, aber genau das gemacht haben, was du brauchst, einfach um dann diese beiden Spiele zu gewinnen.
Genau, ich meine, bei Richard haben wir ja schon in der ersten Folge drüber gesprochen, dass er einen sehr hohen Basketball-IQ hat, vom Typ her eher, sag ich mal, ein bisschen ruhiger, zurückhaltender ist, aber absolut stabil Basketball spielt, trifft auch seine Würfe hochprozentig, kann aus dem Pick-and-Roll kreieren für die anderen und ist gut. Bei Zach, ich denke, ich war die Vorbereitung ein bisschen durchwachsen gewesen. Ich glaube aber auch, dass er sich jetzt ein bisschen stabilisiert, besser in die Mannschaft kommt, besser seine Rolle findet. Und ja, wir brauchen ihn genauso wie jeden anderen.
Ja, kann ich alles nur abnicken. Ich würde nur gerne eine Sache noch ergänzen, die hat aber mit dem Sportlichen nichts zu tun. Ich finde, dass Richard Barlind einen Spitznamen verdient hat. Und den finde ich einfach nur, also da muss ich mir selber auf die Schulter klopfen. Der gute Mann sollte von jetzt an nur noch Richie genannt werden. Das finde ich.
So ist es aber auch. Die Jungs sind, ja, glaube ich, Rich oder Richie schon im Training. Ich glaube, auch Richard ist jetzt am Ende ein bisschen lang. Soweit ich es mitbekommen habe, die Jungs nennen ihn schon Rich oder Richie, also irgendwas in die Richtung. Wichtig. Der Spitzname besteht auf jeden Fall.
Sehr gut. Sehr gut.
Aber wir können ihn natürlich auch mal fragen. Vielleicht ist er auch mal Gast bei uns hier im Podcast.
Ist ja mal eine Idee auch, dass wir jetzt Ende der Woche mal über unseren WhatsApp-Kanal eine Umfrage mal starten, wen unsere Hörer ganz gerne hier mal als Gesprächspartner hier bei uns hätten. Und vielleicht ist ja Richie Barlind der Erste. Lass uns nochmal über den ersten Spieltag sprechen. Fangen wir mal an mit dem Eröffnungsspiel Bayern München gegen Jena. Wenig überraschend, oder?
Ja, das Spiel war im Endeffekt in dem Sinne überraschend, dass es bis zur Halbzeit eigentlich ausgeglichen war. Ich glaube, München hat mit 2 oder 3 Punkten zur Halbzeit nur geführt. Du musst aber natürlich bedenken, dass die ganzen Nationalspieler noch nicht mit dabei waren. Es war Andi Obst nicht dabei. Joe Vogtmann und Hollert sind ja noch verletzt, beide. Ich glaube, es hat nur Oscar und Leon gespielt zu dem Zeitpunkt. Und die haben sich ein bisschen schwer getan, war ein bisschen rostig, aber dann hat man einfach die Souveränität in der zweiten Halbzeit gesehen und gemerkt, dass dann auch Lucic übernommen hat. Der neue Point Guard von denen hat dann auch übernommen und dann, ja, war es eigentlich nur eine Frage der Zeit, wann sich München absetzt.
Ja, was soll ich dazu noch großartig sagen? Ich finde, doch, ich habe es geschaut. Ich finde auch, dass Jena gut mitgehalten hat. Eric Washington hat mir auch sehr gut gefallen eigentlich. Ist, glaube ich, auch jemand, der in die Liga passt, der Liga gut tut, einfach auch wieder.
Der war ja schon mal
guter Scorer, ich weiß. Und deswegen,
das kehrt, so kehrt am nächsten Spieltag nach Hause zurück quasi.
Ja.
Spielen in Heidelberg. Heidelberg verliert in Vechta. Überraschend?
Ja, ich glaube, wenn du halt die Vorsaison anguckst, dann, wenn man sich nur an der Tabelle von der Vorsaison orientiert, dann vermutlich ja. Ich glaube, Vechta hat auch einen ausgeglichenen Kader. Ich hätte gedacht, dass bei Heidelberg diese Eingespieltheit vielleicht dann noch überwiegt, vor allem am ersten Spieltag, aber das hat Vechta einfach gut gemacht. Das Spiel habe ich tatsächlich nicht gesehen.
Ja, ich auch nicht.
Nur die Highlights.
Ich muss sagen, ich war ein bisschen überrascht von dem Ergebnis, weil ich mir von Heidelberg in dem Fall schon ein bisschen mehr erwartet hatte. Aber gut, ich meine, in Vechta ist jetzt Kuzi zurück. Der ist jetzt auch nicht wirklich neu da oben. Aber klar, man muss den Point Guard neu einbinden. Du hast einen neuen Trainer. Es braucht alles Zeit, aber hat Vechta anscheinend gut gemacht.
Kommen wir zu deinen Bonnern, Carsten. Verlieren zu Hause gegen Würzburg.
Ja, das ist so ein Thema. Ich bin natürlich auch nochmal viel im Austausch in Bonn. Momentan schwierige Situation. Ich glaube auch einen komplett neuen Kader. Jeder ist immer noch ein bisschen so am Gucken, wo er hingehört. Ich meine, wenn man den Punktestand anschaut mit 61-72, ist es ja eigentlich im Verhältnis ein Low-Scoring-Game. Die Bonner hatten ja in den Vergangenheiten immer sehr dominante Scoring-Point-Guard. Ich glaube, ihr Starting-Point-Guard ist noch verletzt. Der Murphy ist mehr so ein Creator, der viele Assists spielt, aber fehlt offensiv einfach noch ein bisschen mehr Firepower. Ich meine, man hat auch schon gesehen, gegen Göttingen im Pokal haben sie sich extrem schwer getan. Das Spiel war knapp bis zu den letzten Minuten. Und ich bin gespannt, was da noch passiert. Momentan fast ein bisschen enttäuscht, was es in die Richtung geht.
Ja, also ich sage zwar ungern, weil wir natürlich Bamberger sind. Ich fand, Würzburg sah aber trotzdem schon wieder eigentlich ganz gut aus, auch wenn es offensiv noch ein bisschen gehapert hat, aber im Großen und Ganzen fand ich, sah das, und die haben ja auch einen komplett neuen Kader, leider schon wieder ganz gut aus. Bei den Bonnern war ich tatsächlich überrascht, dass es offensiv dann gar nicht funktioniert hat, weil ich finde, so ein Spieler zum Beispiel wie der Tyler Birds, der ist ja aus Nürnberg gekommen, der hat zum Beispiel direkt funktioniert, und ich hätte gedacht, vielleicht, weißt du, kommt da der Schwung beim Rest der Mannschaft auch an, aber es war alles so ein bisschen statisch. Aminu, auch ehemaliger Bamberger, hat auch selber gesagt, ein bisschen unglücklichen Tag gehabt, sind Würfe nicht getroffen. Vielleicht sieht es dann auch schon anders aus. Ja, also wer weiß.
Ja, man wird sich zeigen. Ich meine, er hat gegen Göttingen auch lange Schwierigkeiten gehabt, seine Würfe zu finden. Er ist halt jetzt natürlich in einer neuen Rolle. Viele haben eine Erwartungshaltung an ihn, dass er im Endeffekt so performt, wie er es in Vechta auch gemacht hat. Aber das ist immer nicht so leicht, wenn du in eine neue Mannschaft kommst, neue Struktur, neues Konzept, neuer Coach, da dann gleich vielleicht so zu performen, weil du dann vielleicht nicht die Würfe so bekommst, wie du sie davor in deinem alten Verein bekommen hast, weil die Plays nicht so gelaufen werden wie bei deinem alten Verein. Und er wird sicherlich auch noch ein bisschen Zeit brauchen, aber ich hoffe natürlich für die Bonner, dass sich das alles ein bisschen stabilisiert, wenn die Verletzten auch wieder zurück sind. Und dann schauen wir, ich meine, die spielen jetzt in Weißenfels und dann haben sie Oldenburg zu Hause. Also es sind schon zwei richtungsweisende Spiele auch wieder für sie, in welche Richtung die Saison gehen kann.
Hamburg zu Hause gegen den MBC, nach dem Pokal aus, dann auch den Ligaauftakt verloren. Überraschend, dieses Spiel?
Boah, ist für mich schwer einzuschätzen. Wir haben zwar die Weißenfelser in der Vorbereitung mal gesehen, aber da waren sie nicht wirklich komplett gewesen. Deswegen ist für mich Weißenfels so ein bisschen schwer einzuschätzen, wo wir sie dieses Jahr sehen. Haben im Endeffekt auch fast einen komplett neuen Kader. Wird sich zeigen. Na klar, Hamburg, wenn du zwei Heimspiele hast, willst du natürlich mindestens eins davon gewinnen. Ist nicht passiert. Deswegen würde ich schon sagen, dass es eher in die Überraschung geht. Aber schauen wir mal, was der MBC noch so abliefert.
Ja, ich finde, also wie gesagt, auch dieses Spiel habe ich nur in den Highlights geschaut, aber der MBC hat auch ein ganz gutes Beispiel dafür, dass die Vorbereitung, glaube ich, nicht viel aussagt. Weil die haben eine recht durchwachsene Vorbereitung gespielt, dann aber jetzt im ersten Spiel ja dann doch recht deutlich, recht souverän quasi dieses Spiel gewonnen gegen eine Mannschaft aus dem Eurocup. Ich glaube, auch das ist eigentlich nicht quasi normal in Weißenfels. Ja, und da muss ich auch wieder ein Lob aussprechen, glaube ich. Das hat ganz gut dann funktioniert in der Kürze der Zeit. Spencer Reeves kam ja auch erst später rein, weil er nochmal Vater geworden ist und so weiter. Also, wie gesagt, ich glaube, die Vorbereitung sagt wenig aus, das sehen wir jetzt schon.
Ja, Colin Welp in unserem Testspiel war nicht existent. Und jetzt ist er, glaube ich, sogar Spieler der Woche nach der Performance. Also, ja, schön zu sehen, dass da viel Bewegung drin ist in der Liga. Wenig Überraschung, finde ich, Ulm gegen Chemnitz. Ich hätte auf Ulm getippt, aber am Ende ist es dann doch recht deutlich geworden. 94-81 für den Vizemeister.
Ja, ich glaube, wobei es am Ende auch deutlicher aussah, weil dann halt schon klar war, das Spiel ist zu Ende. Ich fand es trotzdem ein gutes Spiel. Ich finde den Chemnitzer Kader auch sehr, sehr interessant. Bin auch gespannt, wie die im Eurocup jetzt performen werden. Im Großen und Ganzen, ja, das war jetzt einfach schon ein wichtiges Duell. Die Ulmer kriegen es halt einfach immerhin wirklich gut zu verpflichten. Ty Harrelson macht mit Sicherheit auch einen sehr guten Job, dass die Jungs so schnell zueinander finden. Auch die haben wir in der Vorbereitung gesehen, aber eben an ihrem allerersten Testspiel. Also wie die Ulmer Reise weitergeht, bin ich sehr gespannt. Haben auch wieder spannende Talente dabei und einfach einen recht ausgeglichenen Kader. Ist schon.
Ja, ich habe auch gedacht, dass das Spiel noch ein bisschen spannender am Schluss wird. Habe mir eigentlich von Chemnitz, oder erwarte ich mir dieses Jahr eigentlich relativ viel, wenn man sich die Verpflichtungen anschaut. Ich meine, die haben einen guten deutschen Kern jetzt auch dann mit Jebo und mit Kostja Moschidi, Entschuldigung. Man spricht ja immer so von diesem Traumduo, weil sie sich ja auch viel in der Offseason sehen bei ihrem Streetball-Turniers. Deswegen bin ich mal gespannt, in welche Richtung das geht bei Chemnitz, ob der Kader dann wirklich so stabil ist, wie man erwartet, oder ob das in die andere Richtung geht. Aber es war natürlich jetzt eins der Top-Duelle, würde ich sagen, am Wochenende. Deswegen mal gucken.
Eine Überraschung in Oldenburg. Oldenburg verliert 75-89 gegen die Skyliners. Das hat sich, glaube ich, in Oldenburg auch keiner so gedacht.
Nee, und ich muss auch sagen, ich habe mich dann selber ertappt, so, ich glaube, kurz nach der Halbzeit, da haben die Oldenburger dann nochmal getroffen und da war es ja dann schon, ja, war jetzt nicht mega deutlich die Führung, aber sie haben recht souverän geführt, dachte ich mir, der Frankfurter Kader vielleicht irgendwie doch noch nicht so zusammengestellt, und wurde direkt eines Besseren belehrt. Dann kam nämlich richtig Tempo rein und die Würfe wurden getroffen und in Oldenburg wurde es auf einmal sehr statisch und der Ball wurde deutlich weniger bewegt als davor, weil das in der ersten Halbzeit sah das noch ganz anders aus. Ich finde trotzdem, dass Oldenburg eigentlich einen sehr guten Kader hat. Also da ist schon viel dabei, was sehr gut funktionieren kann. Ich finde auch zwei alte Freunde von uns dabei, Philipp Stanic und Kai Loften. Loften, der, finde ich, in den ersten drei Vierteln auch einen ganz guten Job gemacht hat. Philipp statistisch auch wieder eigentlich Top-Zahlen auflegt. 4 von 4 Freiwürfe auch signifikant, diese Statistik. Aber am Ende haben sie sich einfach überrollen lassen, habe ich das Gefühl.
Ja, aber du sprichst es an, einen guten Kader auf dem Papier, viele starke Individualisten, sage ich jetzt mal, aber wenn du aus Individualisten halt kein Team formen kannst, dann wird es insgesamt schwer, weil dann, wie du sagst, es wird statisch, jeder probiert irgendwie ein bisschen so sein Ding zu machen, dann läuft es vielleicht nicht so gut und dann fallen die Individualisten auseinander und spielen nicht mehr als Mannschaft zusammen. Ich glaube, das war einfach der Fall, dass Frankfurt da einfach geschlossen als Mannschaft aufgetreten ist. Das Beste
Till,
aus ihnen.
Till Pape auch überragend gespielt.
Ja, Till ist einfach immer grundsolide. Ich meine, wenn man sich die letzten Saisons auch schon anschaut, stabilen Wurf von außen, macht keine Dummheiten, gutes Finish am Ring rum. Und ja, deswegen glaube ich, bin ich gespannt, was in Oldenburg passiert, ob die sich da noch ein bisschen am Riemen reißen oder ob sobald eine schlechte Phase kommt, die immer wieder weiter auseinanderfallen. Mhm. Es ist gut, dass es alles jetzt so Schlag auf Schlag geht. Schade natürlich, dass wir nicht spielen, weil wir natürlich gehofft hatten, unser erstes Heimspiel jetzt dann auch zu haben. Aber vielleicht fällt es ja ein bisschen oder positiv in unsere Karten, dass Trier jetzt schon ein Auswärtsspiel hat. Ich glaube, die sind in Berlin. Ja. Und dann müssen sie Freitagabend wieder von Berlin zurückfahren und spielen uns am Sonntag, wobei wir uns jetzt im Endeffekt eine komplette Woche jetzt auf Trier vorbereiten können. Gut für uns. Schade für unsere Zuschauer natürlich, aber wir nehmen natürlich jeden einzelnen Sieg mit und wenn sowas uns hilft, freut es uns natürlich.
Ein Spiel fehlt uns noch und da gehe ich mal in die Richtung, wie du gerade gesagt hast, gut verpflichtet, aber hat leider dann doch nicht so funktioniert im ersten Spiel. Die Rostocker hat mir auch gedacht, das sieht richtig, richtig gut aus und werden dann aber überrascht beim Aufsteiger in Trier.
Ja, das Spiel habe ich auch nicht geguckt. Für mich war das Ergebnis natürlich auch sehr, sehr überraschend gewesen. Aber ich habe ein bisschen mich rumgefragt, woran es liegt. Trier spielt extrem schnell. Also 8 Sekunden haben die Point Guards absolut grünes Licht mit Roland und mit Brooks, der aus Oldenburg gekommen ist. Und in Rostock hast du halt schon eigentlich viele BBL-Veteranen mit Lansdowne, mit Crockett, mit Owen Klaassen. Die müssten eigentlich wissen, wie man sowas kontrolliert, aber haben es dann anscheinend nicht geschafft und sind im Endeffekt, glaube ich, das ganze Spiel in Rückstand hinterhergelaufen.
Ja, die Trierer waren am Anfang gleich volle Kanone drin und dann natürlich zu Hause.
Ja, Aufsteiger, Euphorie, erstes BBL-Spiel. Und
das ist immer unangenehm, so zu spielen, aber das war nett anzuschauen.
Ja, muss aber, um zu dem Thema nochmal zu kommen, erstes BBL-Spiel als Aufsteiger und so weiter, da als ich dann gesehen habe, okay, das klickt da in Trier, habe ich wirklich mir gedacht, Gott sei Dank ist das nicht unser erstes Spiel gewesen. Oder also Gott sei Dank sind wir nicht der erste Heimgegner von Trier, weil ich glaube, das schon das beflügelt eine Mannschaft nochmal enorm, wenn du sagst, okay, und jetzt haben wir es geschafft und jetzt legen wir los und geben Gas. Dann ist es schon nochmal ein anderes Feeling. Das kann dich auch erdrücken als Auswärtsteam. Von daher, ja, so wie Carsten schon gesagt hat, die Trierer sind am Freitag in Berlin, ja, dementsprechend auch eine etwas längere Fahrt. Das könnte uns in die Karten spielen, aber da muss man auch immer ganz, ganz vorsichtig sein.
Und die Trierer sind ja einen anderen Weg gegangen. Die haben ja aus der Aufstiegsmannschaft nahezu alles gehalten. Ich glaube, die haben nur 3 oder 4 neue Spieler überhaupt in der Mannschaft. Und ist auch eine Möglichkeit, wie man sieht.
Ja, definitiv. Ich meine, wenn du den Kern auch immer zusammenhältst, der dann ja da auch den Aufstieg geschafft hat und nur ein paar Puzzleteile austauscht, vielleicht ein bisschen mehr Erfahrung noch reinbringst, ein bisschen mehr Cleverness, um dann eben auf dem BBL-Niveau dann auch zu bestehen, hilft es natürlich. Und ich meine, die haben einen ganz großen BBL-Veteran eigentlich drinnen mit Mike Zirbis, der jetzt auch schon einige Jahre da ist und hier sich ja jetzt dann auch familiär niedergelassen hat, wieder in seiner Heimat, der ihm natürlich, denen auch ganz viel Erfahrung mitbringt, der dann auch oft sogar den Ball bekommt, wenn er auf dem Spielfeld ist, nicht mehr die größten Minuten spielt, aber dennoch effektiv. Und ja, das ist auf jeden Fall ein guter Weg, denke ich, so eine BBL-Saison zu starten, weil auch die Fans sich da auch einfach viel mehr mit der Mannschaft identifizieren können, als wenn da dann irgendwie die 12 oder 10 neue Spieler da sind.
Die haben ja aber auch BBL-Erfahrung in der Mannschaft drin. Also Mike Zirbis ist ja nicht der einzige. Roland, Benam Yakchali, Adekunle.
JJ Mann, glaube ich, auch schon.
JJ Mann, weil der spielt ja auch schon ewig. Also, ja, schon in
der hat sogar schon deutschen Pass mittlerweile.
Ja, also ist ja nicht so, dass das jetzt keine BBL-Profis sind.
Ja, aber ich meine halt ein bisschen bekanntere Namen. Ich meine, die haben ja trotzdem in einer Art und Weise keine großen Rollen immer oder spektakulären Rollen, wobei Jack Charlie da letztes Jahr, glaube ich, oder vorletztes Jahr beim MBC eigentlich ganz solide gespielt hat. Ja, aber wie gesagt, das ist was Positives.
Das ist unser nächster Gegner.
Genau. Kleiner Ausblick.
Ja. Also?
Carsten. Bitte, Ausblick.
Haben wir ja gerade gemacht am Ende des Tages. Also ja, ich denke, man muss das Tempo von Trier kontrollieren. Wie ich vorhin gesagt habe, die sind sehr aggressiv in den ersten 8-9 Sekunden. Wenn du den Transition von denen wegnimmst und sie mehr ins Halbfeldspiel zwingst, glaube ich, stehen wir ganz gut da. Und ich denke, das Wichtigste für uns ist einfach stabil in der Verteidigung zu sein. Ich glaube, das hat uns auch das Spiel in Braunschweig gewonnen, dass wir dann einfach stabiler waren in der zweiten Halbzeit. Defensiv und offensiv haben wir dann unsere Würfe dennoch getroffen. Und so konntest du das Spiel in Braunschweig gewinnen. Und ich glaube, das sind immer die Ansätze, die du in jedem Spiel haben musst, dass du einfach fokussiert in der Verteidigung bist. Das Ganze so natürlich so lang wie möglich. Du wirst es nie schaffen, perfekte 40 Minuten zu spielen. Aber diese langen Runs, die wir vielleicht letztes Jahr abgegeben haben, so klein wie möglich zu machen. Und ja, ich denke, wenn das Spiel eng gestaltet wird oder wir immer so mit bisschen paar 5, 8, 10 Punkten führen, dann ja, habe ich keine Bedenken.
Ja, das fand ich auch zum Beispiel, um nochmal zu unseren beiden Spielen zurückzukommen, anders als letztes Jahr kommen wir immer, finde ich, ganz gut rein. Anstatt, also letzte Saison haben wir ja viele Spiele gab, wo wir nicht gut reingekommen sind und wir lange in dem Rückstand hinterhergelaufen sind. Und ich glaube, dass euch dann teilweise auch die Körner einfach ausgegangen sind, weil ihr 10 Punkte erstmal aufholen musstet, um dann irgendwie eine Führung zu halten. Hat die Körner ausgegangen, ja, hast du recht, Phrasenschwein. So, zurück zur Frage. Oder war das eine Frage? Ja, doch. Du hast ja die ganzen defensiven Plays, sage ich jetzt mal, die Tonne oder letztes Jahr mit euch machen wollte, die hast du ja bestimmt noch alle im Kopf, weil du bist ja ein defensiver Spezialist. Siehst du?
Es gibt keine defensiven Plays.
Ja, aber es wird doch was gecallt.
Defensives oder, ne? Konzept.
Okay, defensiv, Entschuldigung. Das defensive Konzept, das ist ja bestimmt noch im Kopf. Erkennst du da was? Erkennst du, ob Tonne das einfach gleich gehalten hat und jetzt hast du eine neue Truppe, oder?
Du kannst
oder?
Jetzt nichts verraten hier.
Nein, also er soll ja keine sagen, Taktiken verraten, aber ich meine, siehst du, sind die Jungs einfach mehr committed? Machen sie das, was er sagt, mehr oder ist es einfach ein anderes Konzept?
Ja, also ich erkenne das schon, das Konzept ist ähnlich. Er hat vielleicht ein, zwei Sachen ein bisschen abgeändert, aber das Konzept ist schon gleich und ich erkenne auch die Sachen und die Jungs sind einfach committed, die Sachen zu machen. Ich würde sagen, besser umzusetzen, schneller umzusetzen. Jeder versteht, wie es funktioniert und deswegen klickt es dann auch so.
Weil den Eindruck hatte ich bis jetzt nämlich auch, dass wir eigentlich defensiv ganz gut stehen. Jetzt hatten wir gegen Hamburg trotzdem recht viele Punkte kassiert, aber im Großen und Ganzen, finde ich, gab es wenige so Momente, wo ich mir dachte, ey, schlafen die gerade. Also das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Jetzt hier wäre ganz, ganz gefährlich das Halbwissen, dass ich mich gerade reinbewege. Ich habe das Gefühl, dass Kobe Williams es immer wieder schafft, mit seiner Schnelligkeit und auch seiner Physis über die Blöcke zu gehen in der Defensive. Und ich glaube, das macht einen großen Unterschied. Das ist mein Gefühl. Weil dann unsere Center nicht mehr so oft zum Helfen raus müssen. Ist das Quatsch oder?
Nee, es kann schon sein. Ich meine, wenn das defensive Konzept passt und die Jungs auf der, wie sagt man immer so schön, on the same page sind, dann funktioniert es auch. Aber das, du brauchst viel Kommunikation. Die Bigs müssen früh genug die Blöcke ansagen, damit der Guard in den richtigen Moment vielleicht diese richtigen Seite wechseln kann. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Klar hast du hier und da mal, wie ich gesagt habe, es läuft nicht alles perfekt, hast du hier und da mal einen Fehler drin, aber die Jungs schaffen es dann trotzdem, ihn einigermaßen auszubaden. Und ja, aber wie gesagt, das Konzept ist gut drinnen. Die Jungs haben das gut in sich aufgenommen. Es wird auch jeden Tag im Training noch daran gearbeitet, um das einfach wirklich in den Kopf reinzubekommen. Und ja, wie du sagst, es funktioniert ganz gut. Und jeder ist committed, auch über die Blöcke drüber zu gehen und sich mit vollem Körpereinsatz der Mannschaft hinzugeben. Habe ich schön gesagt.
Das ist sehr schön gesagt.
Jeder hängt sich für den anderen rein. Das ist das, was ich sehe und was mir extrem gut auch gefällt, sowohl offensiv als auch defensiv, ist einfach Körpersprache bei allen. Wenn da einer am Boden sitzt, sind sofort zwei da, helfen ihm auf. Ja. Immer wieder wird man da abgeklatscht und ja, also das ist wirklich eine Mannschaft, jetzt schon so früh, macht Spaß.
Ja, positive Grundstimmung irgendwie. Einfach da. Also nicht positiv von wegen, es ist alles gut, sondern so einfach, es wirkt für mich so, als ob die Jungs immer sagen, okay, positiv bleiben. So, okay, jetzt hat in Hamburg halt einen Run gehabt, egal. Wir machen unser Ding, so ungefähr. Und ich glaube, das ist in der BBL auch eine ganz, ganz wichtige, einfach so eine Gelassenheit, eine Grundgelassenheit, wenn man die hat, dann ist das wichtig. Und das, also ich habe auch das Gefühl, es ist anders, das Gewicht ist auf deutlich mehr Schultern verteilt, ohne dass du immer ein Breakout-Game brauchst von irgendwem. Ja, also jetzt war es am gegen Braunschweig war es D-Mac, gegen Hamburg war es Kobe. Ja, also es ist immer so, dass du das gleichmäßig verteilst. Dann guckst du aber in den Boxscore. Ist
D-Mac?
DeMarcus Demonia. DeMarcus ist übrigens für mich einer der besten Namen, die man auf Fränkisch sagen kann. Der DeMarcus. Oh, herrlich.
Ja.
Musste ich mal kurz mit einschreiben.
Zwei bestimmte Artikel in seinem Namen.
Ja.
DeMarcus Demonia.
Nein, aber ich finde halt auch wirklich, das Scoring ist einfach sehr ausgeglichen verteilt. Auch mein guter Freund Richie trifft die Dinger einfach. Also es macht gerade sehr viel Spaß.
Aber wir müssen auch bedenken, vorsichtig sein. Das Wichtige ist, ja, sie treffen ihre Würfe, aber immer noch das Wichtige, die Verteidigung muss stabil stehen, weil es wird auch Tage geben, da wirst du nicht gut von außen werfen und dann musst du dich aber auf deine Defensive verlassen. Und klar, das ist immer toll, wenn die Jungs hochprozentig werfen und jeder freut sich, aber das Wichtige ist wirklich, dass die Defensive steht.
So blickt ein Spieler drauf und so blickt ein Fan wie ich da drauf.
Ja, aber es ist einfach halt, so. Ich meine, es wird auch Spiele geben, da werden wir vielleicht in den 30er oder vielleicht in den hohen 20er von der Dreierlinie werfen. Aber das macht dann nichts, wenn du in der Defensive einfach stabil stehst. Und klar ist jetzt jeder auch euphorisch und findet es cool, dass wir jetzt zwei Spiele gewonnen haben, aber wir müssen trotzdem bedenken, die Saison ist noch jung.
Ja, ich muss mich immer wieder einfangen, muss ich echt sagen.
Genau, die Saison ist jung. Wir müssen trotzdem mit beiden Füßen noch am Boden bleiben, dass diese Euphoriewelle jetzt nicht schon so überschwänglich wird, weil je höher man natürlich schwebt, desto härter fällt man. Und das wollen wir natürlich vermeiden. Rein das ist da. Auch so ein Spruch.
Ja, oder? Ich bitte dich. Also.
Schade.
Ja. Du hast vorhin gesagt, du hast keine Münzen dabei, du kannst ja mal einen Zehner reinstecken, dann bist du ja mal die nächste Folge safe.
Doch noch reingefunden.
Genau.
Ja. Was ist jetzt?
Ja, weiß ich nicht.
Weiß ich nicht. Ja, oh, Mensch, echt. Immer das Gleiche.
Ich bin auch nur dabei.
Du wolltest doch noch das Thema Euroleague ein bisschen anhauen, glaube ich.
Ich wollte noch einen Zwickel hier reinwerfen erstmal. Nämlich
so viel Geld heute.
Wenn du eben nicht in Trier gewinnst, ist der Sieg in Braunschweig nichts wert. Oder? Wie ist das? Nee,
sehe ich anders. Also, ich würde einfach sagen, nein.
Ja, das reden wir gar nicht
drüber. Gehe ich nicht mit.
Okay. Ja, die Zeit, Leute. Ja, wir sind schon wieder am Ende. Das war Folge 2 der Auszeit, der Bamberg Baskets Podcast mit David Swisser.
Vielen Dank.
Mit unserem Spielagenten Carsten Tadda.
Ich möchte auch noch kurz loswerden, falls ihr da draußen Anregungen habt, über welche Themen wir vielleicht sprechen sollten, schreibt uns gerne einen Kommentar, damit wir auch mal mit Themen vielleicht von euch, die euch interessieren, hier in den Podcast kommen. Also wir sind da wirklich total offen. Und auch natürlich danke an den Manager dieses Podcasts, Sven Amon.
Der Techniker im Hintergrund.
Ja, aber Carsten hat einen guten Punkt gemacht. Also wir können auch hier, ich
gebracht.
Meine, gebracht? Was habe ich gemacht? Was habe ich gesagt?
Gemacht.
Gebracht. Du hast ihn gebracht, du hast ihn gemacht, da hast alles. Wir können natürlich auch hier mal so Fragerunden einbauen und so weiter, ja. Auch wenn wir dann anfangen, Spieler einzuladen, dann können wir da würden wir auch gerne die Zuhörer mit einbinden. Aber im Großen und Ganzen erstmal, ja, danke, wenn ihr euch das Ganze überhaupt anhört. Das ist ja hier einfach so eine kumpelige Runde, in der über Basketball gesprochen wird. Das war so ein bisschen die Idee.
So war es gedacht. Hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht zuzuhören. Wir hören uns zu Folge 3 dann demnächst wieder. Bis dahin, gute Zeit. Let's go.